herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber, mir Fangschaltung in undisclosed location, sagen wir mal so, sitzt Stefan Becker-Adelmann. Ich verrate lieber nicht, wo du wohnst, sicher.
Ja, hallo, Alex Stegisch.
Hallo. Alles klar?
Alles gut. Weihnachten soweit gut überstanden. Hofft, dir geht's auch gut.
Alles bestens.
Du hast ja, glaube ich, krankheitsmäßig ein bisschen zu kämpfen gehabt mit deiner Familie gemeinsam.
Mit meinen 17 Kindern. Ja, aber jetzt schon langsam sind 16, glaube ich, sind wieder fit, das wird. Also von dem her alles bestens.
Es freut mich, dass wir uns jetzt in dieser doch stillen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal sehen, wir beide.
Ja.
Wenn auch nicht in Person, aber zumindest so. Und dass wir unsere liebe Community da draußen mit einer, ja, es ist jetzt kein Weihnachtsspecial, aber zumindest mit etwas Fußball-Content versorgen können in dieser Übergangszeit.
Genau, so. Außerdem müssen wir, was das betrifft, was die Feiertag betrifft, müssen wir umschwenken anfangen, weil bis die Folge draußen ist, es ist ja spielfrei mit Silvester sozusagen. Dinner with Two Podcasters, so kennt man es eigentlich nennen, die Folge, aber dann findet es wieder keiner.
Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee.
Wenn ihr das aufnimmt, wird der 31.12. sein. Ihr könnt mit uns ins neue Jahr rutschen. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Nehmt euch als Vorsatz nicht zu viel vor, dass es nicht zu schwierig wird, aber auch nicht zu leicht, finde ich. Weil ein bisschen eine Herausforderung sollte schon sein, oder?
Ja, das ist natürlich jetzt das Schwierige. Jetzt sprichst du den Sweet Spot an, aber den zu finden, ist halt sicher die Herausforderung,
denke ich. Ja, alle Probleme der Welt können wir Ihnen da draußen auch nicht abnehmen. Ein bisschen was müssen wir tun. Bist du ein Neujahrsvorsatzmensch? Nein, oder?
Hätte ich jetzt ja, nicht schon, sein. Schon. Doch. Also, ich nutze die Zeit schon ganz gern zwischen Weihnachten und Neujahr einmal innezuhalten und mir zumindest das ein oder andere fürs nächste Jahr schon vorzunehmen.
Ja, bravo. Gibt's was du verraten möchtest oder lieber nicht?
Nein, es bezieht sich auf einen selbst, es bezieht sich auf die Familie, es bezieht sich aufs berufliche Leben, es bezieht sich jetzt in unserem Fall aufs neue Haus. Also einfach eine Liste an Dingen, die ich gern erledigen möchte. Also es ist jetzt nicht so eine fundamentale Neuerfindung von mir selbst, das habe ich nicht vor. Aber einfach zu sagen, was sind so Dinge, die möchte ich gern machen.
New Year, New Me.
New Year, New Me, genau.
Okay. Ja, na gut. Stefan, wir haben heute wieder einen Premier League Report vor uns. Das heißt, wir werden uns wieder mal Teilaspekte unserer so heißgeliebten Premier League anschauen. Diesmal haben wir gesagt, wir lassen bewusst mal das ganz vorne ein bisschen aus. Wir widmen uns zwei Mannschaften, die aktuell aufzeigen, unter anderem wegen sehr guten Leistungen, manchmal aber vielleicht wegen sehr hohen Erwartungshaltungen, die nicht ganz erfüllt werden. Und dann hast du gemeint, wir müssen uns unbedingt einmal anschauen, wie das jetzt eigentlich so ist mit den Aufsteigern. Was passiert da? Weil eigentlich steigen die ja immer ab, aber heuer vielleicht ja nicht. Ja?
Genau so ist es.
Und wie gesagt, bevor wir in das Ganze reingehen, würde ich mal unser Getränk der Episode anstatten.
Das Getränk der Episode.
So, wir haben heute dabei, genau, darfst du gerne in die Kamera halten, eine Fritz Cola Super Zero. Also nicht nur Zero, sondern Super Zero. Und ich habe mir gedacht, damit es da jetzt auch keine Verfälschungen gibt, weil wir haben den Tee letztes Jahr warm getrunken, habe ich ein Glas voll Eis mitgebracht, damit das wirklich das Cola-Erlebnis schlechthin werden könnte. Ich schenke mal kurz ein und dann stoßen wir an. So, Cola auf Eis.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Fritz Cola Super Zero zu
bieten hat. Riechen du jetzt mit Cola?
Gut, Alex, steh
ich. Warte. So, jetzt. Cheers. Das muss
man einschenken, so lange dauern kann. Prost. Du moderier mal ein bisschen was an, was wir jetzt machen.
Ja, also wie in gewohnter Manier bewerten wir unser Getränk der Episode ja nach Geilheit, Süffigkeit und Spaßigkeit. Und was soll ich sagen? Ein Light-Getränk, ein Zero-Getränk, da gibt es halt bei mir in der persönlichen Bewertung gleich mal ein bisschen Abstriche, weil das ist ja gar nicht die pure Version. Das ist ja gar nicht die eigentliche Idee von dem Getränk, sondern das ist die Sparflammen-Variante. Also die Geilheit vom Getränk würde jetzt, oh, da ist ja in der Flasche drinnen, ist da ein, oh, ist ein Bild, ja, das finde ich wieder geil. Ich würde sagen, so 2 bis 3 bin ich ein bisschen unentschieden. Gebe ich 2 auf der Geilheitsskala. Du?
Geilheit von dem Getränk ist, also eine Cola kriegt einmal grundsätzlich 2 Punkte.
Okay,
das ist, weil es einfach eine Cola ist. Also wenn du dir alle Getränke nebeneinander aufstößt, eine Cola schneidet einfach immer grundsätzlich nicht schlecht ab. Aber es reicht dann bei mir nicht für viel mehr als für 3 Punkte.
Was hat jetzt dann den Zusatzaspekt vom Basewert 2 noch gegeben? Findest du die Verpackung gut? Findest du den Geschmack gut?
Man verbindet Fritz Cola mit Hamburg. Das hat dann bei mir immer einen sehr positiven Touch, weil ich die Stadt einfach wahnsinnig gern mag. Ich habe das Fritz Cola schon öfters getrunken. Aber ich muss halt sagen, und das ist jetzt nicht das Aber in meiner Bewertung, ich kenne natürlich auch das reguläre Fritz Cola. Und ich muss sagen, es lebt nicht ganz dort, wo das reguläre Fritz Cola bei mir leben würde, wenn wir es jetzt verkosten würden.
Ja, das verstehe ich. Ja. Das habe ich vorher auch gemeint. So Zero-Variante, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger.
Okay. Der Branchengrösus, der ist mit seinen Zero-Produkten, finde ich, auch sehr, sehr gut unterwegs.
Ja, aber ich finde im Vergleich zum Orgen. Ja, okay. Ja, gut. Süffigkeit. Da würde ich jetzt sagen, das ist okay, nachdem es echt nicht bei Weiben nicht so sehr schmeckt, wie ein reguläres Cola schmeckt, würde ich dem durchaus eine solide 3 geben. Also ich glaube, ich trinke Cola nicht so gern, aber das lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Aber ich sage, wenn das so ein Süßgetränk meiner Wahl wäre, würde ich schon 2, 3, 4 trinken, wenn es sein muss, über den Abend.
Wirklich? Ja. Nein, bei Süffigkeit bin ich bei einer 2. Einfach weil ich mir, bei 2, ja, es ist schon, ja, passt schon. Ich bleibe bei einer 2, wobei ich mir einfach gar nicht vorstellen kann, dass ich von dem dann 2, 3, 4 trinke. Also das
kannst du das beim normalen Cola vorstellen?
Nein, das ist also so quasi, okay, so wie Cola grundsätzlich Vorschusslorbeeren im Hinblick auf Geilheit bekommt, hat es einfach einen gewissen Rucksack umgehängt, wenn es darum geht, um die Süffigkeit. Also ich finde, eine Süffigkeit ist nichts, was eine Cola ausmacht. Das ist alles gelobe. Ich verstehe, dass es extrem refreshing sein kann, aber ja. Im Stadion, also als potenzielles gutes Stadiongetränk, kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, ich hab mir jetzt in der Situation einversetzt, wenn ich so ein Abend Autofahrer bin, dann trinke ich vielleicht ein paar. Ja, gut. Passt. 2 und 3 haben wir da. Die Spaßigkeit vom Fritz Cola Extra Zero, glaube ich, ist bei mir, also Spaß macht es jetzt wirklich keinen besonderen. Das würde ich jetzt auch eher so auf 1 lassen.
Aha.
Nicht nix, aber also Spaß verbinde ich mit anderen Getränken.
Nein, da bin ich nicht deiner Meinung.
Ja.
Ich bin halt sehr durchschnittlich in meiner Bewertung von Fritz Cola, weil es mich durchschnittlich begeistert. Ich glaube, es gibt viel, viel unspaßigere Getränke, also kurz Fritz Cola, auch in der Super Zero Version, die nicht mein Favorite, glaube ich, wird.
Ja, okay.
Aber für mich eine 3 geht sie schon aus. Also es ist jetzt nicht so spaßig wie ein Cocktail mit einem Schirmchen, das nicht. Aber es ist definitiv für mich zumindest spaßiger als...
Ist ein Cocktail mit einem Schirmchen das Spaßigste, was du so vorstellst?
Ich weiß nicht, ob es das Spaßigste ist. Ich weiß nicht, was ich mir alles vorstellen kann.
Ja.
Ich weiß nicht, wo meine Vorstellung endet, das weiß ich nicht. Ich glaube grundsätzlich, dass ich ein Cocktail mit einem Schirmchen sehr spaßig finde.
Ja,
auf
man
der
steht
anderen
da
Seite
schlecht,
der Skala, ja? So gerne ich es trinke, ein Leitungswasser ist nicht spaßig.
Okay, wir haben jedenfalls, ja, verstehe, was du meinst. Ja, spaßig ist auf keinen Fall. Wenn man das alles zusammenzählt, haben wir 14 Punkte, genau. Und ich habe dann gleich in unser Ranking reingeschaut und was siehe da, es ist noch über dem Ingwer-Zitrone-Tee, der ja bis jetzt am schlechtesten abgeschnitten hat, und lustigerweise ganz gleich auf mit Almdudler zuckerfrei. Also das heißt, wir in unserer Bewertung haben tatsächlich ein bisschen eine Konsistenz drin und die andere Leitvariante hat tatsächlich gleich abgeschnitten.
Ja, und das habe ich mir vorher nicht angeschaut, weil du weißt, ich bereite mich natürlich nicht vor auf diese Rubrik. Und also das finde ich tatsächlich, ich merk, wie konsistent wir da sind bei den Sachen. Finde ich gut.
Vielleicht sind wir Getränkesommeliers, nicht nur für Wein, sondern für alles.
Sommelier des Lebens.
Das gefällt mir nicht schlecht, das könnte auf die Visitenkarten aufpassen. Ja, ja. Gut, aufnotiert. Damit würde ich sagen, schließen wir die Rubrik ab und gehen gleich in unseren Schwerpunkt weiter. So, Boxing Day ist gewesen. Wir haben ein bisschen Zeit gehabt zum Fußball schauen. Dankenswerterweise waren die Matches ja auf, glaube ich, 3 Tage aufgeteilt. Das ist natürlich sehr unterstützend, teilweise mit sehr späten Ankunftszeiten. Auch das ist in so einem weihnachtlichen Familienumfeld nicht so schlecht, finde ich. Und die Partien, die es natürlich ein bisschen genauer zu besprechen geht, sind die von Newcastle und die von Aston Villa, haben wir heute gesagt. Good evening. Newcastle hat am Freitag, also 2 Tage nach Weihnachten, das Abendspiel gegen United bestritten, Manchester United, und dabei auswärts eben bei United 1-0 verloren. Zum Spiel selbst vielleicht?
Na, also vielleicht fangen wir, bevor wir zum Spiel kommen, du hast ja angesprochen, den Boxing Day, und der Boxing Day ist ja eigentlich ein absoluter Feiertag, so ehrlich muss man sein, wenn du so quasi noch am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn schon genug Family Time war, war es eigentlich immer ein großes Erlebnis, sich hinzusetzen und in Ruhe Premier League zu schauen. Und das war noch vor wenigen Jahren, ich habe mir die Zahlen angeschaut, vor wenigen Jahren war es noch so, dass an einem Boxing Day 10 Spiele stattgefunden haben, also eine ganze Runde. Dieses Jahr war es nur ein Spiel, eben das von dir angesprochene United gegen Newcastle, also Manchester gegen Newcastle, was dazu geführt hat, dass offensichtlich die Premier League proaktiv hergegangen ist und eine Presseaussendung rausgeschickt hat, um ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil natürlich die Kritik relativ groß war, im Sinn von, hey, Boxing Day ist uns heilig, die ganze Welt schaut uns zu, wie wir Fußball spielen an diesem Tag. Warum findet da nur ein Spiel an dem Tag statt? Für unsere Liga könnte es eigentlich noch viel mehr Präsenz an dem Tag geben. Und die Premier League hat es dann tatsächlich, und das hin und wieder kann man diese Ligaverbände nicht nur kritisieren, sondern man muss sie auch, finde ich, einmal lobend erwähnen, schon relativ gut erklärt anhand von Zahlen, warum es notwendig ist, zumindest in diesem Jahr, weil im nächsten Jahr schaut das Ganze wieder ein bisschen anders aus, weil im nächsten Jahr fällt der Boxing Day wieder mehr auf ein Wochenende. Warum es notwendig war, in diesem Jahr so radikal das zu reduzieren, dass nur ein Spiel am Freitag stattgefunden hat. Und es liegt daran, dass die Premier League insgesamt für ihre 38 Spieltage nur 33 Wochenenden zur Verfügung hat. Und mit diesen ganzen Nebengeräuschen, die jetzt da erweiterte Champions League, erweiterte Europa League und so weiter, den ganzen Liga-Pokalbewerben und so weiter. Es geht sich schlichtweg nicht aus, dass du alles unterbringst in den Kalender, wenn du dann gleichzeitig eben verhindern willst, was in den letzten Jahren nämlich ein großer Kritikpunkt war, dass die Mannschaften innerhalb von 36 Stunden 2 Spiele bestreiten müssen. Das heißt, man ist, und das haben sie einfach sehr, sehr gut, und da muss ich wirklich mal sagen, bravo für eine gute Kommunikation, weil es ist durchaus, wenn man sich ein bisschen so in den Kommentarspalten sich umgeschaut hat, war es schon eine große Kritik, dass du sagst, hey, warum ist der Boxing Day so schmalspurig ausgefallen? Und dann spielt er sogar noch United, nicht? Wenn man nächstes eine gescheite Mannschaft spielt. Aber das haben sie wirklich gut erklärt, muss ich sagen. An dieser Stelle Props an die Premier League.
Na ja, gut, hast jetzt auch nochmal eine schöne Einleitung zum Boxing Day gefunden, das passt perfekt. Gut, dann aber jetzt wirklich zum Spiel selbst. United hat 1-0 gewonnen und ich würde mal sagen, die Spiel selber war alles andere als super berauschend. Ich bin ehrlicherweise irgendwann zwischendrin einmal eingeschlafen, aber ich habe mir dann in Zusammenfassung nur den Rest angeschaut und habe gesehen, so okay, so richtig viel habe ich nicht versammelt. United hat das Tor recht früh geschossen, interessanterweise erstmals unter Ruben Amorim mit einer Viererkette gespielt und über das ganze Spiel verteilt, haben es überhaupt nur 33% Ballbesitz gehabt. Das ist für United-Verhältnisse vor allem unter Ruben Amorim extrem wenig, aber letztlich waren sie sehr erfolgreich, weil es war die zweite Partie in der Saison, die sie zu Null gewonnen haben. Erst die zweite. Und ja, offensichtlich ist auch im Trainer von United ein bisschen was passiert. Aber was sagst du, wie war die Partie für dich?
Du, die erste Halbzeit habe ich eigentlich recht unterhaltsam gefunden. Also da hat United noch mehr für das Spiel gemacht. Die zweite Halbzeit war schon insofern schockierend, wenn man sich vor Augen führt, dass Manchester United, die zwar aktuell keine große Mannschaft, aber ein großer Club noch immer sind, einfach im eigenen Stadion wirklich packte Pass macht in der zweiten Halbzeit. Also ich glaube, die haben die ganze zweite Halbzeit haben die den Ramsdale, der im Tor von Newcastle gestanden ist, glaube ich, maximal einmal zu Gesicht bekommen. Also das war wirklich arg zu sehen, wie eine Mannschaft wie Manchester United so defensiv auftreten kann, um eben die Punkte zu holen. Das heißt, offensichtlich hat Ruben Amorim verstanden, dass es für ihn keine Quick-Wins gibt in der Premier League. Also die romantische Vorstellung, so ich komme jetzt mit meinem Riesenerfolg von Sporting, komme jetzt in die Premier League rein und mit meiner Dreierkette und erkläre denen allen, wie Fußball funktioniert. Das ist nicht der Fall. Und er ist zumindest offensichtlich schlau genug zu erkennen, okay, weil jetzt kann er sich nicht mehr rausreden, weil lange Zeit, was denn, wie er gekommen ist, hat er sich ja stark rausgeredet immer, das braucht Zeit, wir sind immer auf dem absolut richtigen Wege, wir haben aber die schlechteste United-Mannschaft, glaube ich, in der Geschichte, hat er gesagt, was ja eine arge Aussage damals war. Aber jetzt hast du zwei Transferperioden hinter dir, du hast eine ganze Sommervorbereitung hinter dir, jetzt tust du dir langsam schwer, ständige Niederlagen, und man muss ja sagen, die Ergebnisse sind ja deutlich besser und sie sind deutlich weniger anfällig als im letzten Jahr.
Ja.
Aber du würdest dir sehr, sehr schwer tun, deine ständigen Niederlagen zu erklären oder dich rauszureden. Und er hat offensichtlich jetzt, wo es absolut legitim ist, einfach mal den Pragmatikus für sich gewählt und sagt, okay, ich habe grundsätzlich das Personal, um mit einer sauberen Viererkette hinten zu spielen. Hat dann den spannenden Move gemacht, dass er den Patrick Dorgu, den gelernten Linksverteidiger, als rechten Flügelstürmer aufgebracht hat, also am anderen Ende vom Fußballfeld aufgestellt hat, aber war großartig, der hat eine absolute Top-Partie geliefert, hat ein wunderschönes Tor erzielt.
Aber das ist so ein bisschen ein Ding, oder? Weil der Saka da als Linksverteidiger angefangen und spielt das rechten Flügel.
Er ist extrem schnell, hat einen starken Abschluss, bringst schon mal einiges mit, um auf dieser Position einigermaßen reüssieren zu können. Aber erste Halbzeit war gut, zweite Halbzeit war halt so sinnbildlich in dem Sinn, dass du sagst, United will unbedingt diese Punkte haben und Newcastle tut sich einfach wahnsinnig schwer. Da sprechen wir jetzt dann, das ist ein bisschen so eine Überleitung zu unserem Newcastle-Fokus an. Tun sie wahnsinnig schwer im Moment, das, was sie in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Und zwar ist es auch ein sehr intensiver Fußball, sehr, sehr schnelles Umschalten und so weiter, im Moment gut auf das Feld zu bringen. Und ich sehe da gewisse Parallelen zu anderen Trainern und anderen Mannschaften, die auch auf diesen sehr, sehr intensiven Fußball setzen. Und ich glaube mittlerweile wirklich, dass eine Mannschaft mit einem sehr intensiven Spielstil einfach einen natürlichen Punkt der Ermüdung hat im Kopf. Wo du einfach sagst, wenn du Spieler hast, wenn du nicht ständig dein Team umbaust und viel rotierst, weil das wird ja dem Eddie Howe ja auch stark vorgeworfen, dass er kaum rotiert. Das ist einfach wahnsinnig ermüdend, in jedem Spiel quasi mit dem Messer zwischen die Zähne aufzulaufen und immer die halbe Sekunde schneller sein. Was anderes ist, wenn du sagst, okay, du bist eine Mannschaft wie City, die über den Ballbesitz kommt, oder wie Arsenal, die eine wahnsinnige Dominanz einfach entwickeln. Wenn es dein Werkzeug ist, mit einem wahnsinnig intensiven Fußball zu spielen, läufst du, glaube ich, automatisch noch 2, 3, 4 Jahren, wenn deine Mannschaft sich nicht wesentlich umformiert, schon einfach in die Gefahr, dass du dann einfach mal ermüdest und das vielleicht nicht aufs Feld bringst, ja.
Ja, ich meine, wir haben das jetzt vor einiger Zeit bei Liverpool super beobachten können, die sie jetzt zwar offensichtlich wieder ein bisschen gefangen haben, aber wir haben, weiß ich nicht, gefühlt mehrere Saisonen darüber gesprochen, dass Liverpool diese absolute Pressing-Maschine ist, wo jeder 120 Minuten Vollgas gegeben hat und von dem sind sie jetzt natürlich, von dem Spielstil sind sie weit weg. Nicht? Und
das bestätigt das ganz gut, ja. Und ich denke an Jürgen Klopp in seiner BVB-Zeit. Du musst mehr sagen, der Jürgen Klopp ist ja nicht am Peak von Dortmund weggegangen, im Gegenteil. Die Mannschaft hat dazwischendurch in seiner letzten Saison gegen den Abstieg gekämpft und der hat sich dann einigermaßen stabilisiert und dann, keine Ahnung, was waren es, dann Zehnter am Schluss oder irgend sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ich glaube einfach, das ist einfach ein Thema, das sehen wir im Kleinen bei unserem SK Sturm Graz, wo einfach eine gewisse Ermüdung im ganzen Verein da ist, nach vier, fünf hochintensiven Jahren, glaube ich, gibt es eben das auch auf der großen Bühne Premier League. Aber vielleicht noch ein, zwei Sachen zu United, weil auch wenn das Spiel nicht so viel hergeben hat in der zweiten Halbzeit, hat es dann doch das ein oder andere interessante kleine Geschichte noch gegeben. Was ich zum Beispiel sehr, sehr spannend oder sehr, sehr nett gefunden habe, ist, dass die beiden Söhne von United-Legende Darren Fletcher, der, glaube ich, das Glück gehabt hat, damals in seiner aktiven Zeit einfach in einer extrem guten United-Mannschaft zu spielen, und einfach ein Loyal Soldier vom Alex Ferguson war, dessen beide Zwillingssöhne sind auf der Bank gesessen. Beide 18 Jahre alt, der Tyler und der Jack Fletcher. Der Jack Fletcher ist dann auch in der Pause eingewechselt worden, ist ein Offensivmann, beide spielen sie im Mittelfeld, der Jack ein bisschen offensiver, offensichtlich als der Tyler, und das war sehr nett. Und was auch mir hängen geblieben ist, und das ist, ich glaube, ich habe es schon einmal in einer spielfreien Episode erwähnt, und ich möchte diese absolut irre Statistik noch einmal hernehmen, und zwar hat United, wenn sie zur Halbzeit zu Hause geführt haben, seit 1984 nicht mehr verloren. Das heißt, wenn United zur Pause vorn ist, seit 395 Heimspielen, davon 360 Siege, 35 Unentschieden, hat United nicht verloren. Selbst das United unter Ole Gunnar Solskjaer, selbst das United unter Ruben Amorim und all diesen turbulenten 15 letzten Jahren, oder keine Ahnung, das sind nicht 15, wie lange ist der Ferguson jetzt weg? 12, 13 Jahre oder was auch immer. Selbst in dieser Phase ist diese Statistik nicht, oder ist dieser Rekord nicht gebrochen worden. 395 Mal haben sie, wenn sie zur Pause fahren waren, nicht verloren. Und das ist absolut irre. Du hast, ich habe vor kurzem diese Premier League Auflistung gesehen, also wirklich schön in Tabellenform. Da gibt es ja dann so die Vereine wie Spurs, die halt ganz unten sind, weil es gefühlt jede Führung aus der Hand geben, daheim. Und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Liverpool, Arsenal auf Platz 2 und so weiter. Und dann gibt es den United Balken, der fährt halt so in der Tabelle weg, weil es halt absurde 395 Heimspiele mittlerweile sind, wo sie vorhaben.
Wahnsinn. Dann, echt arg.
Na, auf jeden Fall arge Statistik. Und sie haben auch in diesem Spiel das wieder erhalten können, diesen Rekord.
So, jetzt aber ein bisschen zu Newcastle, hätte ich gesagt. Die waren in der Partie selber ja gar nicht so schlecht, aber ich glaube, über das wollen wir heute gar nicht so viel reden, sondern wir wollen uns ein bisschen anschauen, wie dieses Investmentprojekt von der Saudis rund um Newcastle jetzt in den letzten Jahren verlaufen ist, wie es vor allem auch in der Saison so abgeht. Newcastle steht aktuell in der Premier League auf Platz 14. Und das Beeindruckende, was mir aufgefallen ist, ist, also nicht einmal rund um diese Tabellenverschiebungen, die so im ersten zwei, drei Runden passieren, hat Newcastle ein einziges Mal über den Strich geschafft. Das heißt, seit der Runde 1 sind sie immer auf Platz 11 oder schlechter.
Also über den Strich meinst du in die obere Hälfte.
Genau, ja, obere Hälfte. Und ehrlicherweise nicht ganz unverdient. Also es sind immer mal wieder Partien dabei, wo gerade wenn sie so in das Kämpfen so reinkommen, und das ist so, Newcastle ist für mich die absolute Kampfmannschaft der Premier League. Die haben natürlich, abgesehen von dem Fisch Woltemar, der vorne drin, und vor allem so Typen halt wie ein Bruno Guimarães, der selber richtig andruckt, aber halt auch seine Mannschaftskollegen gut mitnimmt, gut ansteckt, wirklich, wirklich einen Orgenkampfgeist, finde ich. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Sie sind aber trotzdem halt hinten, finde ich, stehen sie überhaupt nicht gut, immer anfällig für Tor, haben zwei englische Nationalgoalies, was auch witzig ist, mit dem Nick Pope und dem Aaron Ramsdale, die zusammen wahrscheinlich ein super Goal werden irgendwie, aber so ist halt bei beiden irgendwie der eine nicht Fisch und Fleisch, der andere nicht Fisch und Fleisch, also man merkt auch da, dass sie nicht ganz, ganz top besetzt sind, und ja, weiß ich nicht, du hast ja auch die Neuzugänge ein bisschen im Detail angeschaut. Das war jetzt nicht wenig Geld, die so ausgegeben haben, um eine Mannschaft, die eigentlich letztes Jahr schon ganz weit vorne mitgespielt hat und ja den Einzug in die Champions League geschafft hat. Man hätte meinen wegen im Vorfeld der Saison, sie hätten den Kader richtig gut verstärkt, oder? Aber wie siehst du das?
Du, ich glaube, die Namen, die sie gekauft haben, waren schon sehr, sehr sehr, sehr gut. Also sie haben einen Anthony Elanga geholt von Nottingham für über 60 Millionen Euro und der hat bei Forest eine super Saison in der letzten Saison gespielt. Auch ein Johan Visser von Brentford, den sie auch für knapp 60 Millionen geholt haben. Jacob Ramsey von Aston Villa. Nur was du halt sagen musst, ist Elanga funktioniert in der Saison bis jetzt wenig bis gar nicht. Und Johan Visser war lange Zeit jetzt wieder verletzt. Also das ist der kämpft. Und was du halt einfach gehabt hast bei Newcastle ist, das ganze Transferfenster, und es ist ja einerseits ein Spieler gekommen, es ist viel Geld ausgegeben worden, knapp 280 Millionen Euro, war aber trotzdem ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, überschattet von dieser ganzen Alexander Isak-Diskussion. Das heißt, da hat es ja auch schon ein bisschen Kritik gegeben an den Eigentümern, weil viele hätten sich gewünscht, dass da die Eigentümer ganz anders auftreten in dieser ganzen Alexander Isak-Geschichte, weil es war ein bisschen so, die Kritik war, eigentlich muss man hergehen, entweder muss man sagen, man schiebt dem Transfer einen Riegel vor, um einfach quasi Ecken und Kanten zu beweisen und zu sagen, nein, du wechselst nicht, du bleibst bei uns. Oder du argumentierst das ganz anders und sagst, ja, wir müssen Alexander Isak verkaufen, weil damit kriegen wir 140 Millionen Euro einer, um dann quasi das Geld zu nehmen, um wieder richtig in den Kader zu investieren. Das heißt, was passiert ist, dass ihnen ein bisschen die Erzählung oder die Kommunikation rund um diese Alexander Isak-Geschichte abhanden gekommen ist. Quasi, sie sind ein bisschen durch die Medien durchgetrieben worden und ein bisschen fast schon von Alexander Isak vorgeführt worden. Und da sind die Fans, wenn man es heute ein bisschen so nachliest, wirklich sehr, sehr enttäuscht. Und es ist auch ein bisschen, es ist gerade stets ein bisschen in der Schwebe, wohin geht dieses ganze Investment der Saudis. Weil
ich meine, das Investment ist ja gar nicht so ohne, nicht? Weil ich glaube, der Isak-Transfer ist ja ein ganz gutes Sinnbild dafür, was in den letzten Jahren so passiert ist, warum jetzt eine Übernahme vom Verein nicht mehr so eine Raketenzündung ist, wie es vielleicht vor 10 Jahren der Fall war oder vor 12 Jahren der Fall war. Was wir immer gemeinhin als Financial Fair Play bezeichnen, heißt mittlerweile ja ein bisschen anders Financial Fair Play in dem Sinn, glaube ich, gibt es noch als Teilaspekt, aber nicht als die eine große Regel, um die es zu beachten geht, sondern PSR ist mittlerweile das, worüber alle sprechen, das Profit and Sustainability Rules, wo einfach ganz klar vorgegeben wird, wie viel Geld, dass du, oder du musst sehr transparent berichten, was du einnimmst, was du ausgibst und davon kannst du halt ableiten, wie viel Budget das du hast und wie gut und nachhaltig du eine Mannschaft verstärken kannst. Und Newcastle ist eh gut darin, das sehr kreativ auszuleben, aber es zeigt Wirkung. Also es ist schon ganz spannend zu sehen, dass halt das, was früher passiert ist mit wir haben da irgendwo eine komische Firma und der kaufen wir irgendwie irgendwas ab und dafür kriegen wir wieder Kohle einer und so weiter und so fort. Umgekehrt, denen verkaufen wir irgendwas und dafür kriegen wir wieder ein bisschen Kohle einer und plötzlich können wir wieder diesen Transfer machen und jenen Transfer machen oder diese Leihgeschäfte, die sich so in Transfers verstecken, wo, kann man erinnern, Barcelona und Inter waren da immer so super, wir verkaufen eigentlich diesen Spieler, den keiner kennt, um 50 Millionen und dafür kauft sie uns den Spieler, den keiner kennt, um 55 Millionen. All diese Dinge, all diesen Dingen ist ein gewisser Riegel vorgeschoben worden.
Ja, also bis zu einem gewissen Grad hast du recht. Man kann aber einfach auch sagen, die Strafen, die man teilweise kassiert, sind so lächerlich gering, dass wenn du wirklich willst, nimmst du einfach die Strafe in Kauf. Das wäre auch absolut ein gangbarer Weg. Das Einzige, wo ich dich schnell korrigieren muss, ist, das PSR, also die Profit and Sustainability Rules, das gilt nur für die Premier League. Das ist ein Premier League-Instrument, während Financial Fair Play grundsätzlich ein UEFA oder sogar FIFA-Konstrukt war. Aber die Kritik bei Newcastle ist ja auch die, dass du sagst, jetzt geben sie zwar ungefähr auf Ebene von City und Liverpool Geld aus, also City und Liverpool geben so in den letzten 4,5 Jahren, seit Newcastle übernommen hat, die Saudis übernommen hat so ungefähr 880 Millionen aus, Newcastle hat so 790 Millionen ausgegeben. Das heißt, es wird schon viel Geld ausgegeben, aber Newcastle hätte noch mehr ausgeben können. Rein jetzt aufgrund dieses geltenden Regelwerks. Und da kommt jetzt nämlich die Kritik rein, beziehungsweise der Zweifel, inwieweit dieses Saudi-Investment noch wirklich vorangetrieben wird. Weil, wie die Saudis übernommen haben, war so quasi allgemein der Tenor, hey, die werden das Geld jetzt, die Premier League jetzt noch mehr fluten mit Geld, weil unterm Strich sind sie der reichste Club-Eigentümer auf der ganzen Welt. Newcastle hat die reichsten Eigentümer mit dem saudischen Staatsfonds. Aber der saudische Staatsfonds gibt das Geld nicht so aus, wie sie ausgeben könnten und machen vor allem aktuell nicht so. Es passiert zwar viel, das weiß ich auch, aber es passiert nicht so viel, wie vielleicht schon gemutmaßt worden ist in den letzten Jahren. Weil ein einfaches Instrument, um deinen Spielraum im Financial Fairplay oder in den PSA-Regularien zu erweitern, ist, das Stadion zu modernisieren. Weil das quasi, das zählt genauso, wenn du Geld ausgibst in dem Bereich, zählt es, dass du dann um das Geld auch mehr ausgeben kannst, wenn es um Spieler und so weiter geht. Oder, keine Ahnung, Investitionen in Trainingszentrum ist komplett ausgenommen aus dem Ganzen. Und diese Dinge passieren alle nicht. Und was man grundsätzlich auch weiß vom Public Investment Fund, ist, dass immer mehr in internationale Investitionen zurückgezogen oder gedrosselt werden. Und man ganz stark auch einheimische Investitionen in Saudi-Arabien auch versucht voranzutreiben. Also ich bin sehr gespannt. Ich meine, Newcastle macht trotzdem einen guten Job. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wohin dieses Investment geht. Hat auch schon Gerüchte gegeben, dass die Saudis versuchen, Newcastle abzugeben, um nochmal einen Angriff auf United, glaube ich, zu starten, um den quasi zu übernehmen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was wir sehen ist, ja, United Newcastle gibt viel Geld aus, sie holen gute Spieler, aber es herrscht im Moment ein bisschen Ernüchterung über dieses ganze, über die ganze Ownership, glaube ich.
Ja, die Formkurven, wenn du so anschaust, die letzten, ich glaube, 5 Spiele waren 2 Siege, 2 X, 1 Niederlage, es plätschert alles ein bisschen dahin. Wenn man weiter zurückschaut, glaube ich, es wird auch mal wichtig, dass wir jetzt über den Trainer ein bisschen länger reden. Eddie Howe hat vor mittlerweile 4 Saisonen das Traineramt übernommen.
4 Jahre, ein bisschen mehr als 4 Jahre, genau.
Ja, war so englischer Coach, junger Coach, so ein bisschen so die junge Wunderwaffe, wo man so sagt, so Trainertalent, da könnte wirklich was entstehen. Also ich tue mir sehr schwer. Ich versuche gern Newcastle-Spiele zum Schauen, wenn es irgendwie geht. Mir fällt es bei ihm, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, so an einer eindeutigen Handschrift. Ich habe das Gefühl, so für das, dass er jetzt schon über so viele Saisonen den Kader gestalten konnte, wie er wollen hat, erkenne ich nicht so die Spielphilosophie, so wie es gern hätte. Auch jetzt so den Voltemade-Transfer, der sicher ein interessanter Spieler ist, auf den wir dann später noch zu sprechen kommen, verstehe ich nicht, wie der in das Konzept von Eddie Howe halt reinpassen soll. Aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen. Schauen wir uns vielleicht zuerst einmal an, was er bis jetzt so erreicht hat. Nach seiner Übernahme hat er Newcastle sehr, sehr gut rumgekrempelt, ist gleich 2023 die Saison auf Platz 4 abgeschlossen. Das ist, glaube ich, die beste Platzierung, oder? Seit er im Traineramt ist, auf jeden Fall, ja.
Und das ist die beste Platzierung seit über 20 Jahren gewesen damals, ja.
Okay, ja, sehr cool. Und auch dann war eigentlich immer so sehr, sehr nah an den Top 6 dran. Ich glaube, 23, 24 war es auf Platz 7. 24, 25 letzte Saison eben auch wieder den Einzug in die Champions League geschafft mit Platz 5. Und ja, aktuell so schlecht wie noch nie. Wenn wir uns die Punkte, den Punkteschnitt anschauen, wir sagen ja immer so, ein richtig guter Wert ist alles bei so 1,89, 1,9. Fängt es an, so richtig gut zu werden und die allerbesten sind halt irgendwie bei 2,0. Er ist bei 1,75. Das ist, wenn man sich das über die Saison so drüber legt, schon nicht schlecht. Ja? Vor allem, wenn man auch berücksichtigt, dass gerade die heurige Saison den Wert ein bisschen abgekorrigiert hat. Wie geht's dir mit dem Trainer? Was sagst du?
Für mich ist Eddie Howe bei Newcastle bis jetzt eine absolute Erfolgsgeschichte und ich hoffe wirklich, dass, also wenn man dem Verein was Gutes wünscht, hoffe ich, dass sie an Eddie Howe festhalten, weil was Eddie Howe geschafft hat, ist einerseits schon auch sportlichen Erfolg zu liefern. Sie haben im März die erste Trophy seit 1969 gewonnen. Also das ist Ich glaube, ich meine, ich war mein Leben noch nie in Newcastle, ich war noch nie in der ganzen Gegend dort um Newcastle, Sunderland und so weiter. Was du dort angeblich hast, ist eine unfassbar fußballbegeisterte Stadt. Also Newcastle ist eine One-Club-City, da gibt es nur Newcastle United.
Und der Hass auf Sunderland.
Bitte?
Und den Hass auf Sunderland.
Ja, nein, aber und das heißt, das ist ein wahnsinnig stolzer Verein, ein wahnsinnig großer Verein mit einer wahnsinnig intensiven Fanbase. Und Eddie Howe hat denen den ersten Titel seit 1969 geschenkt. Und ich glaube, also es gibt immer wieder die Diskussion, was ist so wichtig im Fußball. Unterm Strich ist es ein Sport, was darum geht, zu gewinnen. So ehrlich muss man sein. Und was Eddie Howe geschafft hat, ist, nach knapp 60 Jahren diesem Club wieder mal eine Trophäe zu schenken. Es ist wurscht, ob es nur unter Anführungszeichen der EFL Cup ist, also der League Cup, oder ob es eine Premier League oder sonst. Er hat ihnen einen Titel geschenkt. Er hat sie damals, 2021, wie übernommen hat, wo kurz davor die Saudis den ganzen Club übernommen haben, er hat sie auf Platz 19 vorgefunden, wie gesagt, und hat es geschafft, die Mannschaft absolut zu stabilisieren, was eine Riesenleistung war. Die Jahre danach waren eine riesige Leistung. Und was er schafft, und das, glaube ich, ist auch ihm zu verdanken, ist, er hat dieses ganze Konstrukt aus neigigen Ownership, Fanbase und so weiter sehr, sehr gut zusammengeführt. Also er ist angeblich wahnsinnig angesehen bei den Fans. Deswegen dürfte aus meiner Sicht schon noch einigermaßen sicher im Sattel sitzen, weil du kannst immer argumentieren damit, die Premier League ist heuer unfassbar ausgeglichen, wenn du einigermaßen eine Siegesserie hinlegst und so weiter, wenn vielleicht deine Neuzugänge, die halt noch nicht so funktioniert haben, doch anfangen einzuschlagen. Du gewinnst 4-5 Spiele in Serie. Liverpool war zwischendurch wieder auf Platz 12, 13, haben jetzt da einige Spiele hintereinander gewonnen. Es wird nicht mehr für die Top 3 reichen. Die Top 3 sind auf und davon, wenn du so willst, glaube ich halt zumindest. Ja. Aber du kannst schon noch wieder ungefähr dorthin kommen, dass du 5., 6., 7. wirst. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich sehe nicht im Moment die überzeugenden Argumente, dass du sagst, ich muss einen Trainerwechsel jetzt da herbeiführen, weil weder hat man das Gefühl, dass Eddie Howe die Kabine verloren hat, wie es so schön heißt, noch hat er die Fanbase gegen sich überhaupt nicht. Die Fanbase, natürlich wird es Kritik geben, ja, aber die Fanbase war es schon ungefähr einzuschätzen, wo kommen wir her. Und wie gesagt, im März gegen Liverpool den EFL Cup zu gewinnen, überschattet schon sehr, sehr viel. Und ja, natürlich, wenn es Richtung Abstiegskampf geht, dann wird es vielleicht schwierig. Wenn du sagst, okay, du hast irgendwie 29, 30 Partien gespielt und du kämpfst bist auf Platz 16 unterwegs, das dann vielleicht in. Aber ich glaube, alle Verantwortlichen trauen es ihm zu, den Karren auf jeden Fall aus dem Dreck zu ziehen.
Aber du musst ehrlich sagen, Champions League
läuft nicht schlechter, sind sie auf Platz 12 nach 6 Runden im EFL Cup als Titelverteidiger, sind sie wieder im Halbfinale, spielen jetzt gegen City. Also,
ich sehe die Krise nicht so groß. Du weißt ja, wie die Premier League läuft. Die Krise wird natürlich vor allem von Pundits und anderen Experten halt hochgeredet und die Diskussionen sind natürlich schon losgegangen. Ist das jetzt die schlechteste Saison, die es unter Eddie Howe gegeben hat? Und die ersten Fragen so von wegen, wer könnte ihn denn beerben, sind aufgetaucht. Und Annahme, der mir zumindest gleich ausgestochen ist, weil es halt einen Österreich-Bezug gibt, war der Oliver Glasner. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Eddie Howe in den nächsten 2-3 Wochen, ich glaube es nicht, aber in den nächsten 2-3 Monaten seinen Job verlieren wird. Aber die Frage ist natürlich trotzdem spannend. Sollte er dort weg müssen, wäre das, glaubst du, für einen Glasner so eine interessante Geschichte schon, oder?
Sicher, absolut. Also ich glaube, das Saudi-Investment, glaube ich, muss sich noch finden jetzt noch weiter. Aber Newcastle ist schon grundsätzlich sehr gut ausgestattet jetzt. Und ich glaube, die würden Oliver Glasner schon auch das ermöglichen, was er halt im Moment bei Crystal Palace nicht hat. In einer unserer letzten Episoden haben wir über ihn länger gesprochen und über sein Problem bei Crystal Palace, dass kaum Geld ausgegeben wird. Aber natürlich wird er absolut gut hinpassen dort, finde ich. Also ich glaube, er schafft es mit seiner sehr unaufgeregten Art, eine Fanbase für sich zu gewinnen durch seine Ansprache. Und ich glaube, das würde ihm auch in Newcastle gelingen. Aber ich sehe das jetzt nicht passieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, einfach, weil ich glaube, dass Eddie Howe ich halte ihn für einen der allerbesten englischen Trainer. Mir fallen wenige ein, die auf dem Niveau unterwegs sind, wie es er ist. Das glaube ich wirklich. Und der hat mit Bournemouth richtig große Erfolge geliefert und ist auch bei Newcastle erfolgreich. Also ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer.
Ja, aber du hast das eingangs erwähnt. Letztlich geht es natürlich darum, erfolgreich zu sein. Und man hat es rund um Arne Slot gesehen, wie schnell das dann gehen kann, dass man auf einmal kurz davor ist, dass man seinen Job verliert. Umgekehrt natürlich genauso. Ne? Das ist ja das Spannende. Deswegen findet man die Liga auch so cool. Du gewinnst viermal hintereinander und bist auf einmal wieder full fahren dabei und das kann alles möglich sein und du verlierst viel mehr hintereinander und läufst Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so eine schlechte Überleitung an Aston Villa, die ja, letzten fünf Spiele gewonnen haben und jetzt auf einmal sensationell auf Platz 3 liegen.
Absolut, also Aston Villa, kommen wir gleich hin, ganz großartig, nur einen Punkt noch, weil du hast schon auch die Situation, dass nicht immer dich der Titel rettet. Das haben wir letzte Saison bei den Spurs auch gesehen mit Ange Postecoglou, der die Spurs zur Europa League führt und trotzdem den Job verliert, auch wenn die Fans ihn nicht uneingeschränkt gut gefunden haben und er hat den Titel geliefert. Nur da war es schon so, dass du einfach das Gefühl gehabt hast, er bringt nicht diesen Fußball dorthin, wo er sein sollte im Selbstverständnis der Spurs. Ich bin jetzt nicht so drin, weil du vorher gemeint hast, du siehst jetzt nicht die Handschrift von einem Eddie Howe.
Ja.
Ich bin jetzt zu wenig Taktikfachmann, um das Spiel komplett zu zerlegen, das überhaupt nicht. Was ich schon glaube, ist, dass er einen Fußball spielen lässt, den die Fans in Newcastle, die auch eher von der grober gestrickten Seite oft einmal sind, schon richtig gerne mögen. Also einen sehr, sehr intensiven Fußball. Dass da sicher was zu verbessern gibt, das glaube ich auch. Aber ich glaube, die Symbiose aus Fans, Eddie Howe, ist im Moment schon noch sehr, sehr gut. Aber bitte kommen wir natürlich gerne zuerst.
Ja, vielleicht zu dem noch ganz kurz. Was mir halt auffällt, ist die, muss man schon sagen, die Premier League-Vereine, die sich so ein bisschen nachhaltiger oben festgesetzt haben, zeichnen sich halt ein bisschen durch so einen Spielstil aus, der mehr ins Spielerische geht und weniger in das Körperbetonte. Das ist eigentlich halt eher ein bisschen die Ausnahme, dass diese körperbetonten Mannschaften so, so erfolgreich sind. Das habe ich eigentlich vorher gemeint, dass mir fehlt da so ein bisschen die Finesse, sagen wir mal so, für das, dass er ja durchaus einige technisch begabte Spieler hat. Und auch bei der Einkaufspolitik habe ich so das Gefühl, da ist jetzt nicht gefragt, einen technisch sehr, sehr starken Stürmer zu holen, zum Beispiel, ja. Oder Innenverteidiger, die jetzt für den Spielaufbau viel tun können. Ansonsten fällt es mir ja im taktischen Verständnis genauso. Ich bewerte es ja mehr so nach dem, ist das jetzt spielerisch ansehnlich und mitreißend? Und ich glaube, Newcastle hat es in letzter Zeit vor allem halt dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr erfolgreich waren und nicht unbedingt super schön gespielt haben. Ja, Aston Villa, genau, letzten fünf Spiele gewonnen. Das mit einem Kader, dem man eigentlich vielleicht gar nicht das allergrößte zugetraut hat. Sie sind in absoluter Lauerstellung, was die Spitze betrifft. Wenn wir die Folge veröffentlichen, war das Spitzenspiel der nächsten Runde schon. Aktuell ist es noch nicht gewesen. Es geht gegen Arsenal in London um tatsächlich darum, Punkte gleich mit dem Tabellenführer zu werden und auf einmal so ein großes Ausrufezeichen im Titelkampf zu setzen. Bevor wir aufs Spiel vom letzten Spieltag eingehen, das sensationell 2-1 gegen Chelsea gewonnen haben, nach 1-0 Führung, 1-0 Rückstand, so. Was sagst du zu Newcastle, zu Villa? Wahnsinnig, beeindruckend, wie die aktuell unterwegs sind.
Du, ich glaube, Unai Emery hat mittlerweile endgültig bewiesen, dass er absolut in die oberste Schublade des Trainers gehört. So bei Arsenal halt nicht so funktioniert, aber grundsätzlich ist er ein absoluter Erfolgstrainer, das muss man wirklich sagen. Und wenn du halt jetzt rein auf den Fakten, du hast gesagt, fünfter Sieg in Folge, insgesamt war es sogar der 11. Pflichtspielsieg in Folge, den sie jetzt gegen Chelsea gefeiert haben und haben damit einen Rekord eingestellt oder aufgestellt. Und das war zuletzt 1914 oder was auch immer davor. Das heißt, wenn du im positiven Sinn einen Rekord brichst, der 110 Jahre alt war, weißt du schon, dass du auf dem richtigen Weg bist. Sie haben, ich meine, für mich ist Aston Villa schon ein bisschen in dieser Newcastle-Kategorie, wenn es um den Fußballstil geht. Also die haben jetzt auch ganz kerzengerade Spieler drinnen, egal ob es jetzt im Angriff ist, mit Ollie Watkins oder Morgan Rogers und so weiter. Die kommen jetzt auch nicht durch das ständige Kombinieren rein. Es geht ihnen halt im Moment einfach wahnsinnig gut auf und sie haben es geschafft, Spieler, die schon lange in der Premier League sind, nochmal auf ein neues Niveau zu heben. Das war zwischendurch mit Danny Ings schon der Fall, ist jetzt ganz stark mit Ollie Watkins. Und das zeigt einfach, was er für ein guter Trainer ist, ohne Emery. Also du sagst ja immer wieder, ein Trainer hat in erster Linie die Aufgabe, die bestehenden Spieler und Spielerinnen, je nachdem, wo man trainiert, besser zu machen. Dann muss man sagen, das ist wahnsinnig, was ohne Emery schafft. Er spielt noch immer ein gewisser Matty Cash auf der Seite. Du hast noch immer die John McGinns dieser Welt, die dort unterwegs sind. Und es funktioniert einfach richtig gut. Und
oder der Malen fahren drinnen.
Ja, sie riden die Wave, wie es so schön heißt. Die ganze Stadt steht hinter ihnen. Das war zumindest der Teil von Birmingham, der Villa supportet. Ich glaube, es ist im Moment gerade eine recht aufregende Zeit, Fußballfan in Birmingham zu sein, weil Birmingham, die blaue Mannschaft aus Birmingham, Birmingham City, schickt sich ja auch an, ganz vorne reinzupreschen, jetzt nach dem Invest, nach der Übernahme, wo unter anderem Tom Brady dabei ist, haben wir letztes Mal schon, glaube ich, besprochen kurz. Und Aston Villa hat sich einfach in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und halt auch offensichtlich eine Clubführung, die das richtige Fingerspitzengefühl hat, wenn es darum geht, vielleicht in der einen oder anderen Situation, wo es mal nicht so gut läuft, einfach davon zu überzeugt sein, von dem Prozess oder nicht.
Ich habe mal so ein bisschen mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie kann man das jetzt einordnen, dass nach, wie viele Spieltage haben wir, 18 Spieltagen, Aston Villa mittlerweile auf Platz 3 ist, durchaus einen respektablen Abstand auch hat zu Platz 4 und da jetzt in Schlagdistanz zu Arsenal und City ist. Geht sie das aus oder geht sie das nicht aus, dass die da im Titelrennen mithalten können? Eine Sache, wo ich mir halt wirklich denke, so, boah, es könnte echt schwierig werden, ist das Thema Kaderbreite. Jetzt zum Beispiel gegen Arsenal, morgigen Dienstag in dem Fall, sind der Matty Cash, den du vorher schon erwähnt hast, und der Kamara gelb gesperrt, beide. Und dann wird es schon richtig dünn, was den Aston Villa Kader betrifft. Was ist dein Bauchgefühl? Wir wissen eh, dass wir beim Tippen nicht allzu gut liegen, aber denkst du, die können da im Titelkampf drinnen bleiben?
Das glaube ich. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sich da die Qualität von Arsenal und City noch klar durchsetzen wird. Ich traue Aston Villa zu, insofern eine großartige Saison zu spielen, dass sie einerseits vielleicht wirklich den Weg in die Champions League schaffen.
Ja.
Da sind sie für mich absolut in der Verlosung drinnen und vielleicht schicken sie sich ja an, international aufzuzeigen, weil so an Europa League zu gewinnen, das wäre schon was, womit du, glaube ich, die Szene in Birmingham richtig begeistern könntest. Und sie stehen gut da, also sie sind jetzt Dritter nach 6 Spielen in der Europa League, das heißt, der Aufstieg in die K.O.-Phase, ja, den werden sie sicher schaffen. Und wenn man sich die Liste der Europa League Clubs anschaut, natürlich hat man oft ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung aufgrund der absurden Marktwerte, die halt in England gezahlt werden. Es ist nicht zwangsläufig, das haben wir damals bei Sturm gegen Nottingham Forest auch gesehen, nur weil der Innenverteidiger 30 Millionen Euro wert ist, ist er so viel besser als ein Innenverteidiger, der bei Sturm spielt und 3 Millionen Euro kostet. Der Unterschied ist halt, dass er in der Premier League spielt und da einfach ein ganz anderes Geld aufgeworfen wird. Natürlich sind sie im Schnitt schon du, besser, das ist mir schon klar. Ja. Aber ich halte das absolut und ich glaube, das würde ihnen dann zutrauen, absolut eine Saison zu liefern, wo sie vielleicht international wieder mal einen Titel einholen würden. Das würde ich cool, würde ich absolut feiern.
Ja. Hast du ein Gefühl, wie es um die Ownership-Geschichte rund um Aston Villa besteht? Also haben die Kohle, um eine Mannschaft nochmal ordentlich zu verstärken?
Ja, also das ist ja eine Mischung aus amerikanischen und ägyptischen Eigentümern, irgendein Konsortium. Also am Kleingeld wird es sicher nicht mangeln. Die investieren relativ viel Geld ja auch in die Fansons dieser Welt und solche Sachen. Also da wird schon gut Geld in die Hand genommen und ich glaube eben, dass sie einen Trainer haben, der bewiesen hat, nachdem er viermal die Europa League gewonnen hat, dass er vielleicht Bock hätte, das ein fünftes Mal auch noch zu machen, weil er hat es dreimal mit Sevilla gezeigt, wie es geht, er hat es einmal mit Villarreal gezeigt, wie es geht, warum nicht ein fünftes Mal und dieses Mal mit Aston Villa. Also das würde ich Ihnen wünschen.
Ich bin jedenfalls gespannt auf die Partie morgen und ehrlicherweise ein bisschen nervös und gleichzeitig ein wenig erleichtert, dass da zwei so Leistungsträger gesperrt sind. Schadet nichts, sage ich mal, für, aus Arsenal-Fan-Perspektive. Gut, zum Abschluss, Stefan, hast du gemeint, es wäre noch cool, wenn wir uns die Aufsteiger der letzten Saison ein bisschen genauer anschauen. Namentlich Sunderland, Leeds und Burnley, die ja durchwegs komplett unterschiedlich performen. Jetzt war es ja so, in den vergangenen Saisonen, eigentlich in allen, oder? Der letzten Saisonen, dass die drei Aufsteiger auch sofort wieder abgestiegen sind.
Das heißt, in den letzten beiden Jahren war das der Fall, genau.
In den letzten beiden, okay. Das heißt, dieser Schritt so quasi von der Championship hoch in die Premier League, das weiß man eh, dass dieser große ist. Entsprechend gibt es auch für den Abstieg immer diese Parachute Payments, die das ein bisschen einfangen sollen und die Clubs so wieder ein bisschen auffangen sollen. Nichtsdestotrotz hat sich da diesmal ein bisschen was getan, vor allem natürlich was Sunderland betrifft. Aber vielleicht erzählst du ein bisschen, wie es da mit den Aufsteigern geht.
Du hast ja schon erwähnt, die große Krux ist ja, wenn du von der Championship raufkommst in die Premier League, wie schaffst du in dieser wahnsinnig kompetitiven Liga zu bleiben? Und das letzte Mal, dass ein Aufsteiger es geschafft hat, in der Liga zu bleiben, ist mittlerweile echt schon drei Saisonen her. Das war in der Saison 2022-23. Da haben sie mir sogar alle drei geschafft, in der Liga zu bleiben und sind seither auch oben geblieben, namentlich Fulham, Bournemouth und Nottingham Forest. Mhm. Aber in den letzten beiden Jahren sind sie eben wirklich direkt alle drei Aufsteiger wieder runtergegangen. Und zumindest Sunderland schickt sich an, die stehen aktuell sensationell auf Platz 7 in der Tabelle. Leeds ist knapp überm Strich auf Platz 16, Burnley unterm Strich Platz 19. Sunderland zumindest schickt sich an, die Liga halten zu können. Und Sunderland hat ja durchaus im Sommer für Furore gesorgt, weil sie über 180 Millionen Euro investiert haben. Ich meine, auch die anderen haben relativ viel investiert. Aber es hat einen großen Aufschrei gegeben, so von wegen Wahnsinn, wie kann sich das Sunderland leisten? Und ich bin da vor kurzem auf eine relativ spannende Analyse gestoßen, warum Sunderland sich das leisten hat können. Erstens natürlich kommt viel Kohle rein über die TV-Rechte und so weiter. Und was offensichtlich Sunderland auch relativ viel Spielraum ermöglicht, ist, dass sie nur drei Jahre in der Championship waren. Weil es ist durch die Bank so, dass Championship-Fußball für den Verein defizitär ist. Also die Championship-Clubs sind defizitär. Das ist ein bisschen das Amen im Gebet, weil du halt fast schon Premier League Gehälter zahlen musst, aber halt noch nicht Premier League TV-Geld kriegst und was geht was für Sachen. Das heißt, die Championship ist eine sehr, sehr defizitäre Liga. Und viele Aufsteiger, die halt relativ lange in dieser Liga unterwegs sind, bis sie dann den Sprung nach oben schaffen, haben in den Jahren vor dem Aufstieg oft so viele defizitäre Jahre hinter sich, wo du sagst, okay, du hast mal 40 Millionen Euro Defizit, 50 Millionen Euro Defizit, dass du sagst, das schränkt dich ein bisschen ein, wenn du dann den Sprung in die Premier League geschafft hast, auch wenn du dann halt 110 Millionen Euro an TV-Geld kriegst und so weiter. Bei Sunderland ist das Spannende, nachdem die nur relativ kurz in der Championship waren, weil sie relativ lange Zeit in der League One waren, sind die eigentlich mit wenig Rucksack durchmarschiert und in der Premier League angekommen, weil die, ich habe gelesen, die Mannschaft, die das Championship-Final, das Playoff-Final gewonnen hat, hat in der ganzen Zusammenstellung nur 10 Millionen Pfund gekostet. Das heißt, die ganze Mannschaft zusammen zu kaufen. Ja. Und plötzlich schießt dich diese Mannschaft in die Premier League und du kommst an, ohne sehr, sehr defizitäre Jahre hinter dir gehabt zu haben. Und all das erlaubt ihnen gemeinsam offensichtlich mit einer schlauen Transferpolitik, dass sie in der Lage sind, wirklich gut Geld in die Hand zu nehmen. Und ein spannender Fakt, den ich mir auch angeschaut habe und der halt auch zeigt, wie absolut radikal der Umbruch von der Championship zur Premier League ist, ist, dass du siehst, die Teams, die quasi treten mit einer komplett anderen Mannschaft an, wenn sie in der Premier League dann auflaufen. Also es ist nicht so, dass du sagst, du hast eine Meistermannschaft aus der Championship, die kommt dann hoch und dann verstärkst du an ein paar kritischen Punkten und so weiter. Nein, da wird quasi eine komplett neue Mannschaft aufgestellt. Und wenn man sich die Mannschaft von Sunderland anschaut Und wenn es um die Spielzeit der Spieler geht in der Premier League, also wie viele Netto-Minuten spielen die Spieler, und man schaut sich die 11 Spieler mit der meisten Spielzeit an, sind 8 von diesen 11 Spielern Neuzugängen. Und wenn man das Blickfeld ein bisschen erweitert und man schaut auf die Top 16 Spieler von Sunderland mit Premier League-Minuten in dieser Saison, sind 13 Neuzugänge. Das heißt, was Sunderland im Grunde hat, ist eine komplett eine neue Mannschaft. Das hat kaum bis wenig was zu tun mit der Mannschaft, die sich durch die Championship gespielt hat und in die Premier League raufgeschossen hat. Und dieses Bild ist gar nicht so radikal anders bei Burnley und bei Leeds. Bei Leeds, noch ein bisschen anders, weil du hast bei Leeds von den Top 16 Spielern mit in Bezug auf die Spielminuten 8 Neuzugänge, 8 vom letzten Jahr noch. Aber auch bei Burnley sind es 12 Spieler, die neu im Kader sind, unter den Top 16 Spielern, wo du sagst, okay, klassisch 11 plus 5, so das ist dann deine Top 13 bis 16 Spieler, die du im Kader hast.
Und ja, dabei ist das eher Wahnsinn, wenn du denkst, die haben die Championship letztes Jahr, ja, alle drei Mannschaften haben die Championship absolut dominiert. Also,
naja, Sunderland ist schon eher durch Zufall reingekommen dann da.
Aber Leeds und Burnley haben beide 100 Punkte gehabt. Und ja, ich meine, Sunderland, okay, ist ein bisschen ein Zufall gewesen, aber sie haben im regulären Durchgang auch 90 Punkte gehabt. Ich glaube, bei 46 Spielern, glaube ich, die in der Championship sind, ist das jetzt.
Na, 76 Punkte haben sie gehabt. Also sie
haben
14 Punkte Rückstand auf dem dritten Platz gehabt, aber nachdem ja die Plätze 3 bis 6 das Playoff ausspielen, haben sie es quasi so reingeschafft.
Das ist da wahrscheinlich irgendwie mit eingerechnet worden.
Du hast einfach Sheffield United das Dritte gewesen in der Championship mit 90 Punkten, nur hüfte der dritte Platz nichts, weil du hast nicht 3 Fixaufsteiger.
So was.
Ja, nur die ersten 2 gehen rauf und der Rest spielt Championship. Und es hat ja dann Sunderland eben in Wembley das Playoff-Final gegen Sheffield gewonnen. Aber das Radikale, und das ist für uns wirklich so eine arge Vorstellung, ist, du trittst mit einer komplett anderen Mannschaft an, was auch im Umkehrschluss wieder bedeutet, wenn du dann wieder runtergehst, baust du wieder komplett deine Mannschaft um. Das heißt, deswegen haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, es gibt ja mittlerweile wirklich ein bisschen sowas wie einen Zweitmarkt, einen zweiten Transfermarkt für all die Aufsteiger. Ja. Wo du sagst, okay, das sind Spieler, die sind einmal bei dem Aufsteiger, dann sind sie mal bei dem Aufsteiger, weil du brauchst halt Premier League-Erfahrung. Wenn du von der Championship rauskommst, und Championship ist ein anderer Fußball nochmal. Da wird nicht der gleiche Fußball gespielt, wie es in der Premier League hast. Der Championship wird gekämpft in erster Linie. Manche schaffen es schon spielerisch auch, aber in den meisten Fällen wird gekämpft.
Aber es hilft natürlich, wenn du so Spieler wie einen Granit Xhaka holst, nicht? Der jetzt ja Kapitän bei Sunderland ist und am Wochenende wieder eine großartige Partie gespielt hat. Das ist natürlich Erfahrung, die du da im Transfermarkt halt einkaufen kannst, ja. Oder musst vielleicht sogar, ja.
Und das Beeindruckende bei Sunderland, wir haben jetzt knapp die Hälfte der Liga absolviert und das, wie gesagt, es sind noch viele Punkte zu vergeben und vielleicht geht es auch wieder runter. Aber sie waren ja komplette Blackbox, einen kompletten neuen Kader zusammengestellt, einen Trainer, den man eigentlich überhaupt nicht am Radar gehabt hat, der vorher bei Lorient gespielt hat oder trainiert hat, wo du sagst, okay, was bedeutet das jetzt mit einem 28-jährigen Eigentümer, mit Louis Dreyfus? Aber offensichtlich haben sie sehr schlaue Leute auch am Werk, die verstanden haben, wie man den Kader zusammenstellt, weil sie haben ganz gezielt in ein paar wenige sehr ältere, erfahrene Spieler, allen voran natürlich Granit Xhaka, investiert und dann halt ein paar absolute Hot Guns halt noch reingeholt in den Kader. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber wir sehen halt auch so eine Mobilität in der Premier League-Tabelle. Mal schauen, wo die Reise hingeht, weil jetzt links mit 28 Punkten auf Platz 7, es trennt sie jetzt da, ja, trennen sie jetzt 8 Punkte von Platz 16. Du, wenn du einen Kacklauf zusammenbringst, kann es auch nach hinten losgehen, aber im Moment sind sie definitiv die Überraschung. Und was
man sagen gleichzeitig muss, auch nur 4 Punkte von Platz 4 entfernt. Ne?
Genau, also, und was man auch sagen muss, werden heuer nur mehr 2 Absteiger ausgespielt, weil Wolverhampton ist, sagen wir mal so, mit 2 Punkten nach 18 Spielen, das sind jetzt schon 16 Punkte hinterm rettenden Ufer. Das wird sie nicht mehr ausgehen, das heißt, 2 wird es noch erwischen.
Und es ist ja ganz witzig, da kann man in die tiefsten Tiefen von Spielvereine blicken. Wir haben ja, wenn wir Premier League Report machen, schauen wir uns die Tabelle vom letzten Mal an, die aktuelle Tabelle. Und da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan, auch was die Formkurve und so weiter betrifft, nur bei Wolverhampton hat. Ja. Bei Spielzeug 13 war die Formkurve die letzten 5 Spiele verloren. Jetzt ist es wieder die letzten 5 Spiele verloren. Das heißt, sie sind von 2 Punkten, 5 Runden später immer noch bei 2 Punkten. Das Einzige, was sie verändert hat, ist das Torverhältnis. Das ist deutlich nach oben gegangen. Also, ja, ich würde ja sagen, die sind eine der schlechtesten Premier League Mannschaften, wenn da nicht letztjähriges Southampton wäre. Ne?
Ja, wobei, ich weiß auch nicht, wo Wolverhampton im Moment die 10 Punkte herholt. Weil Southampton hat in der letzten Saison zumindest 12 Punkte geholt. Wir haben jetzt dann bald die Hälfte der Saison absolviert und sie haben 2 Punkte am Konto. Also das ja, muss man okay. Schon sagen, es wird eng.
Spannendes
wobei Rennen. Wobei man sagen muss, die letzten Wochen haben zumindest spielerisch ein bisschen besser ausgeschaut. Letzte Woche muss man auch sagen, ich meine, Liverpool ist ein bisschen eine Wundertüte. Mhm. Sie haben an der Anfield Road gespielt, gegen Liverpool 1-2 verloren. Wolverhampton hat 1-2 verloren. Aber sie sind zumindest zurückgekommen nach 2-0 Rückstand. Und Liverpool hat dann schon ein bisschen gewankt. Also du merkst, dass da im Moment viel Verunsicherung in dem Spiel war. Es war auch sehr viel Emotionalität in dem Spiel, so muss man auch sagen, weil es war erstmalig, dass die beiden Ex-Clubs von Diogo Jota gegeneinander gespielt haben und hat es auch sehr, sehr berührende Szenen gegeben. Aber Wolves ist schon katastrophal, muss man sagen.
Ja.
Und gut, Stefan. Da haben wir halt die Situation, das weiß ich nämlich auch, dass da die Eigentümer, da gibt es seit langem, haben ja chinesische Eigentümer, da gibt es seit langem schon das Problem, dass die kaum bis gar keinen Call mehr investieren. Und das ist halt, wenn du A2 Transferzyklen nicht ordentlich mitspielen kannst, sondern immer nur deine Besten verlierst, wie es ja jetzt auch wieder war. In der letzten Saison haben sie zumindest einen Mateusz Cunha noch gehabt, haben sie einen Ryan Aid Nouri gehabt, der jetzt da auch bei City spielt. Wenn du halt immer nur abgibst und kaum was nachholst und der Kader ist, wenn du dir ihn anschaust, einfach nicht gut und nicht Premier League reif.
So ehrlich muss man sein. Ja, es wird wirklich schwierig. Die werden weg sein. Wie es um die anderen zwar Absteiger ausschaut, das werden wir uns wahrscheinlich in einem der zukünftigen Premier League Reports anschauen müssen.
Ich fürchte, West Ham kann es heuer erwischen. Also das wäre
natürlich am Wochenende ein
Riesenblow für die Liga.
Ja, aber jetzt am Wochenende wieder für mit ein bisschen Pech dann wieder das Spiel verloren. Ja, schaut nicht so gut aus. Aber wie gesagt, das werden wir uns dann vielleicht bei einem der nächsten Premier League Reports genauer anschauen. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt dann drauf, dass ich am Morgen wieder hoffentlich Zeit haben werde zum Fußball schauen. Wie ist es dann so gegangen zum Schluss vielleicht noch? Jetzt war im Boxing Day, hast du gesagt, am Freitag war nur ein Spiel, die restlichen Spiele waren ein bisschen aufgeteilt. War es für dich dann trotzdem, hast du es gut unterbringen können? Ist das familientauglich, wie sie es jetzt gerade aufteilen?
Ja, die Anstoßzeiten sind grundsätzlich schon familientauglich, wenn sie später am Abend spielen oder halt verhältnismäßig später am Abend spielen. Es ist nicht so vertraut sich nicht so sehr mit meiner Müdigkeit, aber grundsätzlich ist es natürlich ein Luxus, einen sehr überschaubaren Fußballkalender zu haben. Das ist ein absoluter Luxus, finde ich. Weil sonst, man verfolgt seinen Lieblingsclub einmal und dann schaut man was. Man will die Premier League, wollen wir beide mitverfolgen und dann interessiert mich noch, was passiert in der deutschen Bundesliga, was passiert ein bisschen in der Serie A, möchte ich mitkriegen. Und da ist einfach viel, wenn du dir das anschauen willst oder was auch immer. Und das ist halt ein absoluter Luxus, wenn man sagt, der Fokus ist auf der Premier League, wissentlich, dass die Serie A im Moment auch spielt und ich schaue mir auch meine Napoli-Spiele an. Aber die Premier League kriegt noch mehr Aufmerksamkeit von mir.
Ja, verstehe. Ja gut, dann werden wir der Premier League auch mit diesem Report wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verschaffen, hoffentlich. Euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch, genau, wenn ihr das zu Silvester hört. Oder herzlich willkommen im neuen Jahr, falls ihr erst am Donnerstag dazu kommt. Es wird wieder viel Fußball geben, wir werden darüber berichten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaut uns das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.